Und heute kommen wir zum zweiten Teil jetzt von unserer Predigtreihe, gemeinsam Gemeinde. Und André wird heute dieses Teil predigen. Danke.
Bevor wir dazu kommen, möchte ich gerne noch einen kleinen Werbeblock einfließen lassen. Und zwar werden wir in einem halben Jahr wieder unsere Konferenz für junge Leute haben, Jesus Live. Und wir hatten beim letzten Mal ganz, ganz viele Mitarbeiter, die mit ihrem Herzen dabei waren und sich mitinvestiert haben. Und wir wollen gerne jeden Einzelnen einladen, der spürt, etwas für junge Menschen zu investieren. Und unser Thema wird sein, Let your light shine. Einen Unterschied machen als Christen und wie wir auffallen können im Guten für Jesus. Und wenn du sagst, hey, du möchtest gerne dich mit investieren für junge Menschen und wir erwarten wieder einige hundert aus ganz Europa, dann bist du eingeladen, morgen in einer Woche, also übernächsten Montag um 19 Uhr auf der Schandauer Straße in der Lounge. Und da wollen wir gerne ein bisschen berichten, was uns auf dem Herzen ist und wo wir Leute brauchen. Und in einer größeren Gemeinde weiß man manchmal nicht, wo ist jemand, der brennt für so eine Sache. Und wenn dich das anspricht, herzliche Einladung, dabei zu sein. Bevor wir in die Predigt einsteigen, möchte ich gerne euch einen Videoclip zeigen. Und wundert euch nicht, wenn das etwas schneller vorangeht. Ich habe mal unseren Benjamin Walter gefragt, der ja von der Gemeindeleitung her die Oberaufsicht hat für unser neues Gemeindeprojekt auf der Oskar-Röder-Straße. Und habe ihn gefragt, du Benjamin, ich meine, ich bin ja da Laie, ich habe keine Ahnung, aber wie viel Gewerke oder wie viele Berufsgruppen bräuchte man denn, wenn man das perfekte Haus bauen will? Ich meine, gut, es gibt einige unter uns, die sagen, ich, die könnten das alleine. Aber nehmen wir mal an, wir nehmen jeden speziellen Beruf, der seinen Teil dazu beiträgt, in das gemeinsame Projekt Hausbau. Dann gäbe es folgende Liste. Ich weiß nicht, ob die erschöpflich ist, aber da wären Tiefbauer, Betonbauer, Maurer, Trockenbauer, Treppenbauer, Fensterbauer, der Innenausbau in Kombination mit Tischler, weil es manchmal auch Überschneidungen da gibt. Dann hätten wir den Zimmermann, den Dachdecker, den Elektriker, den Fußbodenleger, den Maler, den Klempner, den Architekten, den Planer, den Statiker, die Landschaftsgestaltung, du willst ja auch einen schönen Garten haben, den Fliesenleger, der Sanitärinstallateur, der Küchenbauer, du musst dich um den Brandschutz kümmern, Spezialisten für Balkongeländer und Terrassen. Wenn du einen Fahrstuhl brauchst, weil du vielleicht etwas älter bist, den Fahrstuhlbauer, den Vermesser, den Schallschutzgutachter, der Schlosser für Garagentore, für dein schönes Auto, der Fernsehinstallateur, der Haustechniker, der Energietechniker, der Heizungsbauer, die Lüftung, der Informationstechniker, dass dein WLAN auch funktioniert. Last but not least, der Innendekorateur, also deine Frau. Und der Werkstatteinrichter, das bist du als Mann. Da kommen wir summa summarum auf über 30 Gewerke, die ein Projekt gemeinsam gestalten. Wow. Jeder einzelne Beruf mit dem, was er hat und was er für Know-how hat, Fähigkeiten hat, Begabung hat, in ein gemeinsames Projekt Haus. Ist das nicht erstaunlich? Jesus hat gesagt, ich baue meine Gemeinde. Er macht das alleine. Braucht keine 30 Gewerke, die ihm helfen. Aber er hat sich entschieden, Millionen von Gewerken zu benutzen, nämlich dich und mich. Er hat gesagt, ich baue meine Gemeinde durch euch Menschen. Ihr habt alle etwas Spezielles bekommen. Und ich wünsche mir, dass ihr das einsetzt. Und das Thema heute ist, unter der Rubrik Gemeinsam Gemeinde, jeder habe etwas. Und ich möchte mit euch gemeinsam mal anschauen, was man haben könnte. Und der Eindruck, der heute Morgen kam, dass Gott so ein bisschen unsere Sicht erweitern möchte, passt eigentlich ganz gut, weil manchmal denken wir so an spezielle Dinge, was Gott uns geben könnte, was wir einbringen. Ich möchte das heute auch mal ein bisschen praktisch machen, uns vor Augen führen, wie kreativ Gott ist, was er dir und mir anvertraut hat, was wir in sein Reich, in die Gemeinde einbringen können. Steigen wir ein mit einem bekannten Bibelvers, 1. Korinther 14, 26. Da schreibt der Paulus der Gemeinde, und das könnte er auch uns Dresdnern schreiben, wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder einen Psalm, eine Lehre, eine Offenbarung, eine Sprachenrede, eine Auslegung. Alles geschehe zur Erbauung. Erbauung heißt, die Gemeinde, die einzelnen Menschen, die dazugehören, werden aufgebaut, gestärkt, ermutigt in der Beziehung zu Jesus. In ihrem Glauben geht es voran. Und dieses Prinzip, jeder habe etwas, gilt überall, wo wir uns treffen. Gottesdienste, Hauskreise, verschiedene Veranstaltungen. Jeder ist eingeladen, mitzumachen. Es gibt keine One-Man-Show. Es mag sein, dass es auf der Welt verschiedene Arten von Gemeinden gibt, wo einer vorne steht und alles macht. Aber biblisch gesehen sind wir alle eingeladen, uns zu beteiligen. Nehmen wir mal diesen Gottesdienst. Eigentlich ein gutes Beispiel. Hier heißt es, wenn ihr zusammenkommt, hat jeder was. Vielleicht sagst du, hä, wie soll denn das gehen? Ja, wir sind hier 300 Leute oder 400, wie soll jeder etwas haben? Nun, wir haben schon einige, die bestimmte Aufgaben haben. Wir haben das Begrüßungsteam, die euch hoffentlich begrüßt haben, wo ihr reinkamt. Wir werden zum Schluss das Kaffeeteam haben, die freundlich uns bedienen. Wir haben jemanden, der hier predigt, das bin heute ich. Wir haben das Lobpreisteam, wir haben die Techniker, wir haben den Beamer, der mich unterstützt. Wir haben den Ordnungsdienst, der hier aufgebaut hat. Unsichtbar haben wir den Kinderdienst, die sich hinten treffen. Wir haben die Preteens. Wir werden das Gebetsteam haben, die für Einzelne beten. Vielleicht auch einige aus dem Heilungsteam, die Gott vertrauen, dass Gott körperlich und seelisch heilen kann. Wir haben den Büchertisch. Wir haben die Übersetzungsanlage. Und damit haben wir schon ganz viele, die sich einbringen mit dem, was sie haben. Aber jetzt sagst du, na, da falle ich ja jetzt nicht drunter. Also stimmt das doch nicht ganz. Ein jeder habe etwas. Was haben wir eben gemeinsam getan? Wir haben zusammen Gott angebetet. Jeder habe einen Psalm. Genau das, einen Lobpreis. Jetzt wirst du sagen, hä, wie dient das zur Auferbauung der Gemeinde? Ich meine, ich singe ja Gott. Richtig. Indem du Gott anbetest, baust du dich auf. Weil du singst, dass Gott stark ist und mächtig ist. Und damit sagst du zu dir selbst, ich glaube das. Und in Psalmen lesen wir, singt zueinander im Psalm. Das heißt, wenn wir alle Lobpreis machen und ich neben mir und hinter mir die Leute sehe, wie sie von Herzen anbeten, wow, stärkt mich das und feuert mich das an. Wir glauben gemeinsam an einen großen Gott. Es ist eine gegenseitige Auferbauung. Und das Zweite, wo wir alle beteiligt sind bei einem Gottesdienst, ist, dass wir eingeladen sind, jeder einen Beitrag zu machen, wenn der Heilige Geist dir einen Impuls gibt, etwas mitzuteilen. Jeder habe eine Offenbarung, heißt nichts anderes, was wir heute Morgen hier von den zwei mitbekommen haben, von Frank und Martin. Ein Eindruck, einen prophetischen Impuls, etwas, wo man spürt, das ist für uns alle. Nicht jeder wird etwas beitragen können, aber die Frage ist, kommst du mit einer Bereitschaft zu sagen, Herr, wenn du etwas in mein Herz gibst, was ich entweder allen oder jemandem vor dem oder nach dem Gottesdienst persönlich mitgeben sollte, ich bin bereit, das zu tun. Es geht also um eine aktive und keine passive Haltung. So, es ist keine One-Man-Show. Das gleiche gilt für den Hauskreis oder für die Jugend oder für den Kinderdienst. Egal, wo wir uns als Christen treffen, ein jeder habe etwas. Hast du ein offenes Herz, dass Gott dich gebrauchen könnte für jemanden oder für eine Gruppe? Und dann stellt sich die Frage, okay, aber was sollte denn so unsere Grundmotivation sein, etwas zu haben und das zu geben? Und mich hat sehr angesprochen, was Paulus der Gemeinde in Philippi geschrieben hat über Timotheus. Und das will ich euch gerne mal vorlesen. Philipper 2, Vers 19. Ich hoffe im Vertrauen auf Jesus, den Herrn, dass ich Timotheus bald zu euch schicken kann. Ich möchte gerne erfahren, wie es um euch steht, damit auch mir das Herz leichter wird. Ich habe sonst niemand, der so zuverlässig ist und sich so selbstlos wie er um euch kümmern wird. Die anderen kümmern sich alle nur um ihre eigenen Angelegenheiten und nicht um Jesus Christus und seine Sache. Ihr wisst, wie bewährt er ist. Ihr habt selbst erlebt, wie er sich mit mir zusammen für die gute Nachricht eingesetzt hat, so wie ein Sohn dem Vater zur Hand geht. Wow, das ist ein Empfehlungsschreiben. Ja? Paulus sagt, ich tue euch was Gutes, indem ich meinen besten Mitarbeiter schicke. Und es gibt keinen nirgendwo, der zum einen so ein Herz hat für euch und so um euch besorgt ist wie der Timotheus. Wenn ich den schicke, kann ich dem vertrauen, dass er es gut mit euch meint. Und darüber hinaus ist er für die Sache Jesu Christi besorgt. Es geht ihm um die Ehre Jesu. Und mich hat das neu motiviert zu sagen, um was geht's eigentlich bei dem, was wir haben und geben? Letztendlich geht es doch darum, dass Jesus die Ehre bekommt, dass er gefeiert wird und dass wir anderen einander Gutes tun und segnen. Das ist eigentlich, um was es geht. Aber ich selbst entdecke mich manchmal oder erwische mich manchmal, dass man dann sagt, oh, Dienstag, okay, ich habe noch das und das und das zu tun. Okay, ich muss das noch schnell irgendwie abhaken. Weiß nicht, wie es dir manchmal geht. Ja, man hat irgendwie eine Liste von To-Do-Sachen und dann schnell irgendwie abhaken. Und das Herz wird irgendwie kalt. Und dann ruft doch jemand an und eigentlich ist man genervt. Der hat vielleicht eine Frage, die für ihn persönlich sehr wichtig ist. Oh, kommt das auch noch dazwischen? Wo ist das Herz dann? Und ich möchte uns neu bewusst machen, es geht um Jesus und es geht um die anderen. Ob es Stühle stellen ist, ob es beim Umzug helfen ist, ob es einen Eindruck weitergeben ist, ob es ein Thema im Hauskreis weitergeben ist, ob es sich um eine Kindergruppe zu kümmern ist. Es geht um Jesus und es geht um die anderen. Und by the way, wird es jemand merken, wenn du ein Thema im Hauskreis machst, aber nicht wirklich die Leute mögst, sondern das nur machst, weil du irgendwie gefragt wurdest, das zu tun, werden das die anderen schnell merken. Wenn du für jemanden betest und nicht wirklich mit dem Herzen dabei bist, wird er merken, weil du viermal nachfragst, was hast du? Weil du gar nicht mehr eigentlich das Herz dafür hast. Und ich möchte neu dieses Herz haben, zu sehen, wofür mache ich das? Für Jesus und für den anderen. Und das möchte ich so über uns heute Morgen stellen. Es geht nicht um uns. Es geht auch nicht um eine Anerkennung. Ich bin so aktiv, damit ich schön engagiert dastehe. Das mag gut aussehen, aber letztendlich im Herzen wird es dir keine Kraft haben, das zu bewirken, was Gott durch dich tun möchte. Und ich möchte mit euch einen Blick in eine Gemeinde werfen, in der jeder etwas hatte und gab. Wo sie gemeinsam Gemeinde gelebt haben, in dem jeder seinen Teil dazu beigetragen hat. Und der Paulus grüßt am Ende des Römerbriefes, als er den Römern schreibt, einige Leute und erwähnt sie namentlich und beschreibt auch, für was er sie, oder er hebt Dinge hervor, die sie getan haben. Und ich lese das mal mit euch. Ihr habt das auch hier an der Wand. Römer 16, Abvers 1. Ich empfehle euch unserer Schwester Phöbe. Sie ist Diakonin der Gemeinde in Kenchrea. Nehmt sie auf im Namen des Herrn, wie es sich für Christen gehört. Gebt ihr jede Hilfe, die sie braucht. Sie selbst hat vielen geholfen, auch mir. Grüßt Priska und ihren Mann Aquila, meine Mitarbeiter im Dienst für Jesus Christus. Unter Einsatz ihres Lebens haben sie mich vor dem Tod gerettet. Nicht nur ich schulde ihnen dafür Dank, sondern auch alle nichtjüdischen Gemeinden. Grüßt auch die Gemeinde, die sich in ihrem Haus versammelt. Grüßt meinen lieben Epanetos. Er war der Erste, der in der Provinz Asien zum Glauben kam. Grüßt Maria, die sich so viel für euch abgemüht hat. Grüßt Andronikus und Junia, meine jüdischen Landsleute, die mit mir gefangen waren. Sie nehmen unter den Aposteln einen hervorragenden Platz ein und sind schon vor mir Christen geworden. Grüßt meinen lieben Ampliatus, mit dem ich durch den Herrn verbunden bin. Grüßt Urbanus, unser Mitarbeiter im Missionsdienst, und meinen lieben Stachis. Grüßt Apelles, der sich als Christ bewährt hat. Grüßt die Leute im Haus von Aristobul. Grüßt meinen Landsmann Herodion und die Christen im Haus von Narzissus. Grüßt, jetzt kommen ganz schöne Namen, Trymphena und Tryphosa, die sich tatkräftig für die Gemeinde einsetzen. Und die liebe Persis, wer kennt sie nicht, die sich im Dienst des Herrn so viel abgemüht hat. Grüßt Rufus, den erwählten Christen, und seine Mutter, die auch für mich zu einer Mutter geworden ist. Grüßt Asynkritus, Phlegon, Hermes, Patropas, Hermas und die Brüder und Schwestern bei ihnen. Kennt ihr, ne? Grüßt Philogus und Julia, Nereus und seine Schwester sowie Olympas und alle Christen, die sich bei ihnen versammeln. Grüßt euch gegenseitig mit dem Friedenskuss. Alle Gemeinden, die sich zu Christus bekennen, lassen euch grüßen. So, jetzt seid ihr bewandert in griechischer und hebräischer Sprache. Teilweise zumindest. Aber hier beschreibt Paulus und grüßt einige Leute und beschreibt, was sie in die Gemeinde eingebracht haben. Und ich möchte einmal kurz diese Gemeinde anschauen, denn jeder hat etwas beigetragen, was die Gemeinde gemeinsam ausgemacht hat. Das erste ist, dass er hier einige Frauen erwähnt, die sich einbringen. Wir lesen von der Phoebe, die Diakonin in einer anderen Gemeinde war. Und man geht davon aus, dass sie den Brief übermittelt hat, weil er schreibt, nehmt sie auf. Und er hat gesagt, sie ist mir und vielen anderen Gemeinden ein Beistand gewesen. Und wir lesen leider nicht genau, was sie getan hat, aber dass sie in vielerlei Hinsicht vielleicht praktisch, seelsorgerlich, in verschiedener Art und Weise geholfen hat, unterstützt hat, gedient hat, sich eingebracht hat, da wo es nötig war. Dann lesen wir in Vers 6 von der Maria, die sich so viel für euch abgemüht hat. In der Ursprungsbedeutung heißt es so viel, wie sie hat sich geplagt. Also sie hat nicht nur mal einen kleinen Anruf getätigt oder kurz Tisch gewischt oder was weiß ich, oder ein kurzes Gespräch mit jemandem geführt, sondern die hat sich wirklich eingebracht, die hat wirklich gedient, sich abgemüht, gearbeitet und was ich so klasse finde, ist so viel für euch abgemüht. Sie hatte euch im Herzen, sie hat euch gemocht, sie hat euch geliebt und deswegen war sie bereit, für euch das Herz zu investieren. Wir lesen Vers 12 von den Damen Drymphena und Rephosa, die sich tatkräftig für die Gemeinde einsetzen und die Persis, die genauso sich abgemüht hat. Die Hingabe höre ich daraus. Weniger so, die haben geackert wegen des Ackern wegen, sondern die waren bereit, so viel zu investieren, weil sie für Jesus und für den anderen das Herz hatten. Wir lesen von Männern in Vers 9, den Urbanus, unseren Mitarbeiter im Missionsdienst, der unterwegs war, Menschen von Jesus zu berichten, der in Gemeinden unterwegs war. Wir lesen von 10 Apelles, der sich als Christ bewährt hat. Ich meine, das muss man irgendwie sehen, ob sich jemand bewährt hat. Ne? Wie soll er das sonst schreiben? Vielleicht hat er irgendwo mitgearbeitet, vielleicht ist er durch ein Problem gut gegangen, vielleicht war er in irgendeiner Art und Weise ein Vorbild, wo die anderen gesehen haben, wow, der hat was, der tut was, das ist ja ermutigend. Wir lesen von 11 Narzissus, wo Christen in seinem Hause sich getroffen haben. Er war auf jeden Fall gastfreundlich, er hatte gerne Leute zu Hause, vielleicht war es ein Hauskreisleiter, wo sich die Leute regelmäßig getroffen haben und er sich um sie gekümmert hat. Neben Frauen und Männern sehen wir aber auch, dass Ehepaare gemeinsam sich eingebracht haben und das, was Gott ihnen gegeben hat, gegeben haben. Ja, Priska und Aquila, schreibt Paulus, meine Mitarbeiter im Dienst für Jesus. Sogar unter Einsatz ihres Lebens standen sie Paulus bei. Die beiden als Ehepaar waren in 6 verschiedenen Orten unterwegs und haben in 4 verschiedenen Gemeinden mitgearbeitet. Und sie waren ganz eng mit Paulus verbunden. Und sie kamen auch mitunter in ganz gefährliche Situationen, wo sie Paulus beigestanden haben. So sie waren bereit, auch als Ehepaar ein Risiko aufzunehmen und auch sich hinzugeben. Und dann heißt es, grüßt sie auch alle nichtjüdischen Gemeinden. Und dann grüßt die Gemeinde, die sich in einem Haus versammelt. Auch sie haben ein offenes Haus für Menschen, waren vielleicht als Ehepaar Hauskreisleiter und haben sich um Leute gekümmert. Und ich finde das so klasse, dass das auch bei uns in der Gemeinde einen hohen Wert hat. Ich meine, wir als Älteste zum Beispiel haben fast immer die Frauen mit dabei. Ja, wir sagen, das ist ein großer Wert, dass Älteste mit Frauen dienen und nicht nur die Männer treffen sich und ab und zu mal erklären sie oder berichten ihren Frauen, was vor 3 Monaten war. Sondern da ist wirklich ein Miteinander, Diakone. Ja, wir wollen, dass Ehepaare eingesetzt sind und zusammen dem Herrn dienen. Auch ganz viele, die hier Hauskreis leiten gemeinsam oder Eheberatung machen, Seelsorge machen. In der Jugendarbeit, ja, die Leiter sind ein Ehepaar. Muss nicht sein, aber sie sind es zurzeit. Oder auch bei den Preteens. Welche Chance ist auch, dass Weiblein und Männlein zusammen mit ihren Perspektiven reinkommen? Ich meine, dass ich 9 bis 10 Jahre mit Kathi zusammen die Jugend geleitet habe, war mir sehr wertvoll, ja, weil sie hat einfach andere Einblicke in Situationen, weil sie eine Frau ist, als ich als Mann. Und wir haben uns gut ergänzt. So gemeinsam Gemeinde bedeutet auch, dass alle ihren Teil beitragen können. Ob Männer, ob Frauen, ob Ehepaare. Natürlich ist es auch okay, wenn ein Ehepartner etwas macht, was der andere nicht macht und der was macht. Aber ich finde es genauso bereichernd, etwas auch zusammen machen zu können. Wie ist es mit euch, die ihr verheiratet seid? Was hat Gott euch gegeben, was ihr für ihn und für andere einbringen könnt? Gemeinsam als Team, mit dem, was ihr aber auch individuell an Gaben habt. Was ich auch, by the way, ganz schön fand, war, dass Kathi vor 2 Wochen zum ersten Mal mit mir in der Ukraine sein konnte. Und sie hat ja ein bisschen russische Wurzeln, weil sie ja von da kommt, auch wenn sie 1,5 war, wo sie nach Deutschland kam. Aber für sie war es total begeisternd zu sehen, ja, so die russische Kultur. Und ich fand es sehr bereichernd, dass sie ja, mitbeten konnte, auch mitpredigen konnte, Eindrücke geben konnte und wir auch so gemeinsam als Ehepaarteam dort sein konnten. Hat mich sehr ermutigt. Und dann eine Eigenschaft, die wir in der Gemeinde sehen, sind einige Leute, die Gastgeber waren, habe ich schon gesagt. Vers 15, der Philologus, Julia, Neurus und die Schwester Olympas grüßt die Christen, die sich bei ihnen versammeln. Ja, vielleicht waren das vier, die sich regelmäßig getroffen haben und die waren so in einem Team, Leiter oder haben sich gekümmert, hatten auf jeden Fall ein offenes Haus. Und interessant finde ich, einige Verse weiter, das habe ich noch nicht gelesen, da grüßt Paulus die Gemeinde nun von einigen Leuten und dann schreibt er in Vers 23, es grüßt euch Gaius, mein Gastgeber und der Gastgeber der ganzen Christenheit. Wow, wie kann man denn Gastgeber der ganzen Christenheit sein? Ja, stell dir vor, bei dir kommen bald 1 bis 2 Milliarden Leute ins Haus. Oh! Aber was es hier bedeutet ist, dass es Leute waren, die auf der Durchreise waren, die vielleicht mal einen Tag, 3 Tage, das Wochenende, eine Woche einfach eine Bleibe gesucht haben. Vielleicht Apostel, vielleicht andere Christen. Leute, die einfach eine Bleibe brauchten. Und das erleben wir natürlich auch hier, dass es einzelne von euch gibt, die offen sind, ihr Bett, ihr Gastzimmer zu geben. Und hier kommen wir schon zu einer praktischen Sache. Was hast du, was du geben kannst? Vielleicht hast du ein Wohnzimmer für einen Hauskreis, wo du deine Türen öffnen kannst, dass Menschen sich treffen können. Ich meine, wir haben zum Beispiel Kindercamp bei einer Familie hier in der Gemeinde gemacht im Garten. Ja? Wo kannst du deinen Garten zur Verfügung stellen, vielleicht für einen Hauskreis, um gemeinsam zu grillen? So, wo kannst du vielleicht ein Gästezimmer zur Verfügung stellen, wenn wir Leute haben für Konferenzen oder wie zum Beispiel Steve und Jackie, die einfach eine Bleibe brauchen. Sie brauchen kein teures Hotel. Sie wollen mit uns zusammen sein. Sie wollen mit Menschen aus der Gemeinde zusammen sein. Was hast du, was du geben kannst? Und wir sind immer auf der Suche nach Gästezimmern und nach Betten. Und wenn du was hast, wo du sagst, für einige Tage oder für ein paar Wochen, bitte schreib das ins Büro. Das würden wir gerne wissen wollen. Aber das ist etwas, was du geben kannst. Und dann zu dieser Gemeinde gehörten Menschen aus verschiedenen Kulturkreisen. Da waren jüdische, römische, griechische Menschen. Ich habe sie ja eben gelesen. Es waren Heidenchristen, die also keine Juden waren, die zum Glauben kamen an Jesus. Und dann Judenchristen. Und die Stärke war, dass hier verschiedene Kulturen mit ihrer Eigenheit und Stärke sich gemeinsam einbringen konnten. Und das finde ich eine Bereicherung, die wir auch hier haben mit verschiedenen Kulturen, die sich hier einbringen. Ob das Südafrikaner sind, Perser, Amerikaner, Afghanen, Russen, Russlanddeutsche, Ukrainer, Engländer, Sachsen, Hessen, alles da. Und wisst ihr zum Beispiel, dass das auch wirklich eine Stärke ist? Denn zum Beispiel die englischsprachige Kultur, wo ja einige unter uns sind, die sind öfters risikofreundlicher. Okay? Die sagen schon mal eher, lass uns was wagen, lass uns was Neues ausprobieren. Wohingegen wir Deutschen eher so durchdenkender sind. Und erst uns das mal ein bisschen anschauen und überlegen und analysieren und sagen, naja, okay, wir schauen mal. Und beides hat eine Stärke und beides ist wichtig. Und so können wir gemeinsam Gemeinde bauen, egal wo du herkommst. Du bist nicht von vornherein disqualifiziert, sondern Gott hat ja auch diese Unterschiedlichkeit gegeben. Und dann lesen wir, dass es hier in dieser Grußliste sogar verschiedene Menschen gab, die aus verschiedenen Ständen gab. Zum Beispiel Phlegon ist ein typischer Sklavenname. So, man geht davon aus, dass er so ein Sklave war. Und das heißt, das Evangelium überwindet Standesunterschiede. Das heißt, du musst nicht erst Abitur haben, du musst nicht erst eine theologische Ausbildung haben, damit du das einbringen kannst, was Gott für dich gegeben hat. Jeder ist eingeladen, sich mitzubeteiligen. Jeder ist von Gott eingeladen, das zu bringen, was du hast. Eine weitere konkrete Sache, die du haben könntest und geben kannst, ist Eigentum. Wir lesen bei den ersten Christen Apostelgeschichte 4, Vers 34. Es gab unter ihnen niemand, der Not leiden musste. Denn die in der Gemeinde, die Grundstücke oder Häuser besaßen, verkauften sie, wenn es an etwas fehlte, brachten den Erlös herbei und legten ihn vor den Füßen der Apostel nieder. Das wurde dann unter die Bedürftigen verteilt. Das heißt, die ersten Christen haben gemeinsam sich umeinander gekümmert. Und jeder hatte etwas. Und verschiedene Leute haben Verschiedenes zur Verfügung gestellt und die Not hatten, bedürftig waren, konnten das bekommen. Und so meine Frage an dich, an mich, ist heute Morgen, was du verschenken könntest? Was hast du, was du vielleicht verleihen könntest? Ich meine, wir haben profitiert, dass es einige von euch gab, die zum Beispiel uns Autos geliehen haben, wie wir mit Jugendlichen, mit den Jugendleitern unterwegs waren für ein Wochenende oder zu verschiedenen Aktionen, die einfach ihr Auto gegeben haben. Bist du bereit, dein Auto zu geben? Oder ist das zu heilig? Oder fragst du, an wen? Okay, das verstehe ich schon ein bisschen an wen. Aber bist du grundsätzlich bereit? Ja? Oder Handwerkzeug? Ich meine, ich muss ja nicht diese Bohrmaschine für 1000 Euro kaufen, wenn die schon jemand anders hat, die ich mir mal für einen Tag ausleihe und auch verspreche, sie wieder heil zurückzubringen. Oder vielleicht Küchenutensilien, die du hast, die jemand anders nicht hat. Oder Kinderklamotten. Ja, ich meine, wir haben ja gerade eine Babysegnung und Babys brauchen einfach Kinderklamotten, ja. Und ich komme letztens bei mir ins Büro rein und da liegen 3-4 fette Taschen auf meinem Schreibtisch voll Kinderklamotten. Weiß gar nicht, wo die herkommen, aber habe schon gedacht, dass die wohl für uns sind. Wir haben 2 kleine Kinder und dann bin ich mit Sack und Pack zu uns nach Hause und habe gesagt, du Kathi, irgendjemand hat uns hier ganz, ganz viele Kindersachen gegeben. Und das erleben wir immer wieder, ein Geben und ein Nehmen unter den Müttern hier. Und wenn du das noch nicht erlebt hast, dann wünsche ich dir das. Haltet die Augen offen und die ihr habt, schaut, wem ihr was geben könnt. Weil das ist eine ganz praktische Sache. Was hast du, was du geben kannst? Vielleicht ist uns das selbstverständlich, aber vor einigen Wochen war meine Frau bei uns in der Gegend am Spielplatz unterwegs und kam in Gespräch mit einer anderen jungen Mutti und fragte dann so, sag mal, wie machst du das denn? Unsere 2 Kinder, die wachsen so schnell und ich muss alle 2 Monate neue Kinderklamotten kaufen und das kostet einen Haufen Geld und ich kann nicht. Weiß nicht, wie ich das machen soll. Wie machst denn du das? Und meine Frau sagte, naja, wir gehören zu einer christlichen Gemeinde und da bekomme ich ständig von anderen einfach Sachen, die Kinder nicht mehr tragen, weil sie schon größer geworden sind. Und ich gebe das weiter, was wir nicht mehr gebrauchen könnten. Da guckte sie erst mal, was? Für uns mag das selbstverständlich sein, aber das ist eine Stärke. Ein jeder habe etwas. So, was hast du? Vielleicht sagst du, ich kann nicht singen. Ja, ich bin kein Lobpreiser, Technik kann ich auch nicht. Und mit Kindern im Kinderdienst kann ich schon erst recht nicht. Aber vielleicht hast du dann ein Haus, einen Garten, ein Auto, einen Besitz, was du investieren kannst für jemanden, der das aber braucht und eben nicht hat. Und das macht doch Gemeinde aus, biblisch, was die erste Gemeinde gelebt hat. Da war keiner, der bedürftig war. Ich wünsche uns, dass wir den Blick füreinander bekommen. Deswegen sind Hauskreise so gut, weil man da sich persönlich kennt und mitteilen kann, ja, wo man Hilfe braucht, wo man Unterstützung braucht und wo man sich helfen kann. In der Gemeinde von Steve, den wir eben gesehen haben, habe vorher Peter Rasmussen, der letztes Jahr bei uns war, die Gemeinde geleitet. Und er ist ja auch in dem apostolischen Team in Südafrika. Und die hatten ein ganz, ganz großes Gemeindeprojekt und brauchten natürlich auch ganz viel Geld. Und da gab es einige Leute, die haben privaten Besitz, Eigentumssachen verkauft und das als Spende in die Gemeinde gegeben. Es gab einige Kinder, die waren bereit, Spielsachen auf dem Flohmarkt zu verkaufen, um das für das Gemeindeprojekt zu spenden. Ein Herz für Jesus, ein Herz für Menschen, ein Herz für das Reich Gottes, schon bei den Kleinsten. Und ich dachte, wow, das begeistert mich. Was hast du, was du geben kannst? Eine weitere Sache, die wir geben können, ist Zeit, Kraft und Know-how. Deine eigene Zeit und Kraft, jemandem beim Umzug zu helfen. Deine eigene Zeit und Kraft, vielleicht Baby zu sitten. Bei jemandem zu putzen, der einfach 3 Kinder hat und es einfach nicht schafft und vielleicht nicht so viel Geld hat, sich so eine professionelle Haushaltshilfe zu leisten. Vielleicht hast du eine Familie und kannst ab und zu, besonders zu Weihnachten, jemanden einladen, der keine Familie hat. Viele von uns laden ja auch unsere ausländischen Freunde ein, die ganz neu sind und sich nicht zurechtfinden und wo das eine schöne Gelegenheit ist, auch mit hineingenommen zu werden. So, was hast du, was du einbringen kannst? Know-how, vielleicht kennst du dich in einem Schulfach gut aus, kannst Schülernachhilfe geben. Vielleicht arbeitest du in einem Beruf, wo du jemandem ein paar Tipps geben kannst. Ja, du arbeitest vielleicht als Kinderkrankenschwester, du arbeitest als Lehrer, du arbeitest vielleicht in der Rechtswissenschaft, du arbeitest vielleicht im biologischen Institut, vielleicht im technischen Bereich, im handwerklichen Bereich. Dann könntest du dein Know-how weitergeben bei Leuten, die gerade in so einer Situation stehen, die vielleicht krank sind, die ein Haus bauen oder ein rechtliches Problem haben. Ich meine, die Ressourcen sind doch auch für die Gemeinde und für das Reich Gottes gedacht, die du hast. Dein Beruf, den du gemacht hast, den kannst du doch auch deinen Geschwistern mit weitergeben. Was hat Gott dir gegeben? OR3 ist ein großes Projekt, wo viele, viele mithelfen können. Unser Gemeindeprojekt. Rainer wird sich freuen, dass ich dafür Werbung mache. Aber was hast du, was du geben kannst? Hast du Kraft, deine Wand einzureißen? Ich meine, ich habe 2 linke Hände, aber das habe ich geschafft und das hat Spaß gemacht. Musikunterricht. Vielleicht spielst du ein Musikinstrument und kannst das weitergeben. Was hast du, was du geben kannst? Vielleicht bist du schon länger Christ und hast viele Erfahrungen gemacht mit Höhen und Tiefen in der Beziehung mit Gott. Vielleicht bist du durch manche Lebenskrisen gegangen. Aber du könntest ein Mentor sein für jüngere Leute. Du könntest eine Unterstützung sein für Menschen, die noch nicht so lange im Glauben sind. Vielleicht bist du 20 Jahre schon mit dem Herrn unterwegs. Du könntest einen jungen Menschen zur Seite stehen, begleiten. So was hat der Herr dir gegeben, was du geben kannst. Und dann, was wir geben können, ist unsere Fürbitte. Und ich denke, da können wir alle etwas geben. Und die erste Gemeinde hat es uns vorgemacht, wie sie gemeinsam Gemeinde gelebt haben und etwas bewirkt haben, indem sie gebetet haben. Und ich lese euch das kurz vor aus Apostelgeschichte 12, Vers 5. So saß Petrus also streng bewacht im Gefängnis. Die Gemeinde aber betete Tag und Nacht inständig für ihn zu Gott. In der Nacht, bevor Herodes ihn vor Gericht stellen wollte, schlief Petrus zwischen zwei der Wachsoldaten mit Ketten an sie gefesselt. Vor der Tür der Zelle waren die zwei anderen als Wachposten aufgestellt. Plötzlich stand da der Engel des Herrn und die ganze Zelle war von strahlendem Licht erfüllt. Der Engel weckte Petrus durch einen Stoß in die Seite und sagte, schnell, steh auf. Da fielen Petrus die Ketten von den Händen. Wow. Die Gemeinde gemeinsam betete inständig für die Freilassung des Petrus und etwas Übernatürliches geschah. Ein Engel kam und hat ihn herausgeführt und dann später heißt es, findet er den Ort, wo die Christen für ihn beten, klopft an die Tür und dann kommt die Schwester Rote, macht auf. Was machst denn du hier? Macht die Tür zu und erschrickt. Und Petrus klopft weiter. Hallo. Und später machen sie auf. Und Petrus kommt rein. Sie waren selber ein Stück überrascht von der Kraft der Fürbitte. Aber hast du nicht vielleicht eine Minute, fünf Minuten, etwas Zeit, etwas Glauben für jemanden zu beten? Matthäus 18, 19 sagt Jesus, ich versichere euch, wenn zwei von euch auf der Erde gemeinsam um irgendetwas bitten, wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich in ihrer Mitte. Wir hatten letzten Mittwoch in einem Hauskreis, der bei uns zu Gast war, das Thema Fürbitte. Und zum Schluss haben wir dann eine Runde gemacht, ob jemand ein persönliches Gebetsanliegen hat. Und jeder Einzelne hatte etwas, weil er gerade in einer Situation ist, wo er merkt, ich brauche Gott. Und dann sind wir in kleinen Gruppen gegangen, haben füreinander gebetet. 10 Minuten. Füreinander beten, füreinander einstehen. Was ist das, was du hast und geben kannst? Ein Gebet, eine Ermutigung für den anderen. Und dann gibt es natürlich verschiedene, viele Gaben, die wir geben können. Und ich will da nicht näher drauf eingehen, aber einige Verse lesen, die das sehr gut beschreiben. Und vielleicht fühlst du dich damit angesprochen. Aus Römer 12, ab Vers 4. Da sagt Paulus, denkt an den menschlichen Leib. Er bildet ein lebendiges Ganzes und hat doch viele Teile und jeder Teil hat seine besondere Funktion. So ist es auch mit uns. Als Menschen, die zu Christus gehören, bilden wir alle ein unteilbares Ganzes. Gemeinsam Gemeinde. Aber als Einzelne stehen wir zueinander wie Teile mit ihrer besonderen Funktion. Wir haben ganz verschiedene Gaben, so wie Gott sie uns in seiner Gnade zugeteilt hat. Einige sind befähigt, und jetzt kommt's, Weisungen für die Gemeinde von Gott zu empfangen. Was sie sagen, muss dem gemeinsamen Bekenntnis oder Glauben entsprechen. Andere sind befähigt, praktische Aufgaben in der Gemeinde zu übernehmen. Sie sollen sich treu diesen Aufgaben widmen. Wer die Gabe hat, als Lehrer die Gemeinde zu unterweisen, gebrauche sie. Das kann auch in einem Hauskreis sein, das kann im Kinderdienst sein, das kann in einem Seminar sein. Wer die Gabe hat, andere zu ermahnen und zu ermutigen, nutze sie. Kann auch Seelsorge sein, kann auch Beistehen sein, kann auch Trösten sein. Wer Bedürftige unterstützt, soziale Projekte, soll sich dabei nicht in Szene setzen. Wer in der Gemeinde eine Verantwortung übernimmt, soll mit Hingabe bei der Sache sein. Wer sich um Notleidende kümmert, soll es nicht mit saurer Miene tun. Nicht mit Zitrone im Mund. Sondern mit einer Liebe für Jesus und mit einer Liebe für den Nächsten. Und das kommt an. Und die Frage ist, so welche Gabe hast du, die du einbringen kannst? Und die Bibel sagt uns, dass jeder Christ ein, zwei, mehrere Gaben hat, die er einsetzen kann, damit das Projekt Gemeinde gebaut werden kann. Um letztendlich Menschen für Jesus zu gewinnen, sie zu Jüngern zu machen, sodass sie wieder die Welt auf den Kopf für Jesus stellen können. Und last but not least, was wir geben können, das sind Finanzen. Und ich will ganz kurz über Gottes Finanzsystem einige Verse sagen. Und es gibt letztendlich zwei Verse, die definieren, wie Gottes Finanzsystem funktioniert. Und wenn dich jemand fragt, wie sollen wir als Christen mit Geld umgehen und warum ist das so wichtig, dann Apostelgeschichte 20, Vers 35. Da heißt es, geben ist seliger als nehmen. Und das ist kontra die Welt. Die Welt sagt ja, wenn du gibst, dann hat man erstmal weniger. Aber das Reich Gottes sagt, wenn du gibst, wirst du gesegnet. Und das bestätigt sich in 2. Korinther 9, ab Vers 6. Und da schreibt Paulus der Gemeinde, denkt daran, wer sparsam sät, wird nur sparsam ernten. Aber wer mit vollen Händen sät, auf den wartet eine reiche Ernte. Jeder soll so viel geben, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Es soll ihm nicht leid tun und er soll es auch nicht nur geben, weil er sich dazu gezwungen fühlt. Gott liebt fröhliche Geber. Er hat die Macht, euch so reich zu beschenken, dass ihr nicht nur jederzeit genug habt für euch selbst, sondern auch noch anderen reichlich Gutes tun könnt. Dann gilt von euch, was in den Heiligen Schriften steht. Großzügig gibt er den Bedürftigen, seine Wohltätigkeit wird in Ewigkeit nicht vergessen werden. Und hier lesen wir ganz, ganz knapp und deutlich vier Sachen. Segensreich sehen und segensreich ernten. Sei großzügig. Indem du bereit bist, das, was du hast, zu geben, wird Segen hervorkommen. Und das Zweite, gib, wie du dir das in deinem Herzen vorgenommen hast. Es gibt kein Gesetz, sondern das, was du im Herzen hast. Frag Gott, was er dir aufs Herz gibt. Und drittens, gib fröhlich und nicht, weil du musst. Oh, Hilfe, jetzt kommt schon wieder ja, der Kopf vorbei. Oh, ich muss, na, dann muss ich halt. Nein, sondern weil du überzeugt bist, für Jesus und für den anderen und für das Gemeinsame zu investieren. Und viertens, im Geben versorgt Gott den Geber. Und Gott ist treu. Wer möchte von euch im Glauben wachsen? Wisst ihr, es gibt viele, die wollen im Glauben wachsen. Es gibt viele, die wollen Jüngerschaftsschule machen. Grow and go und so weiter. Finde ich toll. Wisst ihr, was die beste Jüngerschaftsschule ist, um im Glauben zu wachsen? Gib Geld. Das sage ich nicht, weil wir Geld brauchen als Gemeinde. Ja, ich meine, schreiben keine rote Zahlen. Sondern das ist Gottes Finanzsystem. Und der Segen misst sich daran. Es ist ein, letztendlich, ich habe mich gefragt, Gott, brauchst du überhaupt unser Geld? Ich meine, er gehört ja sowieso alles. Ich denke vielmehr, er hat es so gewollt, dass wir, oder dass er uns Sachen anvertraut, die wir wiederum ihm geben sollen, damit wir eigentlich von ihm abhängig sind, um im Glauben zu wachsen und zu merken, dass wir Gott vertrauen können, dass er treu ist und dass wir sagen, wow, das ist ja ein cooler Gott. Weil wenn wir nichts investieren, bräuchten wir auch nicht auf ihn vertrauen, könnten eigentlich dann auch nicht wirklich erleben, was er alles tun kann. Der Petrus hat eine Erfahrung gemacht, die die anderen Jünger im Boot nicht gemacht haben, wie Gott Wunder tut, weil er aus dem Boot ausgestiegen ist. Willst du Gott erleben? Willst du im Glauben wachsen? Riskiere etwas. Was er dir gegeben hat, gib es. Und er ist treu. Und wie können wir das ganz praktisch machen? Noch zwei Verse in 1. Korinther 16, 1. Alle geben regelmäßig. Nur noch ein Wort zur Geldsammlung für die Gläubigen in Jerusalem. Macht es so, wie ich es auch in den Gemeinden von Galatien angeordnet habe. Am ersten Tag jeder Woche soll jeder von euch bei sich zu Hause einen Betrag auf die Seite legen, der seinen Möglichkeiten entspricht. Auf diese Weise kommt nach und nach eine größere Summe zusammen und das Geld muss nicht erst dann gesammelt werden, wenn ich komme. So wie du monatlich verdienst, kannst du auch monatlich etwas geben. Und Gott hat dieses System gegeben, damit letztendlich sein Reich erweitert wird. Und er möchte dich und mich als Handwerkszeug benutzen. Und ich glaube, das ist uns oft und auch für mich vielleicht manchmal die größte Herausforderung, das, was ich an Finanzen habe, zu geben. So, die Frage ist letztendlich, was hast du? Ein jeder habe etwas. Und das Tolle ist, Gott hat uns das schon vorher gegeben. Gott hat dir das schon gegeben, was ich jetzt hier alles an Beispielen gesagt habe. Und er lädt dich ein, er fordert dich heraus, diese spezielle Sache für ihn und für andere zu investieren. Und noch zum Abschluss. Wisst ihr, wenn andere etwas geben, dann ermutigt mich das selbst. Ich freue mich daran und ich bin selbst begeistert. Das war vor 2 Jahren, da war ich mit Rob in der Mongolei und wir hatten dort ein LTT und war da unterwegs und ich habe dann ab und zu mal mit meiner Frau geskypt. so einfach ein bisschen Kontakt zu haben. Und während ich in der Mongolei war, gab es einige junge Leute hier aus der Gemeinde, die uns als Familie etwas Gutes tun wollten. Und wir haben selber jetzt keinen Fernsehen oder Bildschirm zu Hause, sondern wir haben einfach einen Laptop. Und wenn wir was gucken, dann schauen wir das über den kleinen Laptop. Und die haben gesagt, Mann, die Nickels, die brauchen einen größeren Flachbildschirm. Haben das mit Kathi abgesprochen und wollten mich dann überraschen. Dass wenn ich nach Hause komme, ins Wohnzimmer trete und sage, oh, was ist denn das? Ist aber ein bisschen anders gelaufen, weil eines Abends nach der Veranstaltung mit, also da nach dem LTT, nach der Konferenz, habe ich abends dann Kathi angerufen, wir haben geskypt und da gibt es ja einige Zeitunterschiede und das war nachmittags und Kathi sitzt mit unseren Kindern mitten im Wohnzimmer. So, ja, und schaut in die Kamera. Und ich sehe sie so und auf einmal denke ich so bei mir, Moment mal, da hinten an der Wand hängt was, was ist denn das? Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Und ich frage so, Kathi, sag mal, was ist denn das da hinten an der Wand? Und auf einmal geht der Laptop schnell rum. Ich sage, Kathi, wo bist du? Ja, nee, ist nichts. Ich war gespannt, nach Hause zu kommen. Ja. Aber was ich sagen will ist, hier gab es einige junge Leute, die einfach den Impuls hatten, einfach was Gutes zu tun. Etwas zu geben und waren bereit, etwas zu investieren. Und wir haben uns so sehr darüber gefreut und wir sind einfach so dankbar. Und wie genial ist das, wenn du etwas hast, wenn du das in das Reich Gottes, in die Gemeinde für andere hineingibst. Jesus wird geehrt und andere werden im Glauben ermutigt. Wollen wir nicht mehr davon? Ein Geben und Nehmen. Ein jeder habe etwas. Lasst uns gemeinsam Gemeinde erleben. Amen.
Lass uns aufstehen. Und es ist wichtig, dass wir darauf reagieren. Ich finde das Spannendste, was Gott in unseren Herzen tut, wenn wir zum Glauben kommen, ist, dass er uns, unsere Herzen komplett verändert von das Selbstsüchtige, dass ich halte alles fest in meiner Hand, vielleicht das etwas knauserige. Und er gibt uns einfach einen ganz frischen Blick auf Großzügigkeit. Und ich denke, dass er will uns immer weiter an dieser Stelle so helfen. Also der Vater im Himmel hat uns das Allerbeste gegeben, was er überhaupt konnte. Er hat uns seinen Sohn gegeben. Und ich denke, in diesen Art und Weise ist es auch unsere Aufgabe, großzügig zu sein und zu sagen, ja, Herr, wie kann ich wirklich ein großzügiges Leben führen? Vielleicht bist du schon ein Geber in verschiedenen Bereichen. Überleg einfach nach dieser Predigt heute, Herr, forderst du mich heraus, noch was in irgendwelcher Bereich, so mich zu investieren, großzügiger mit meiner Zeit, großzügiger mit dem, was ich habe. So können wir wirklich dann gemeinsam eine wunderbare Gemeinde bauen. Das ist schon klasse, was läuft. Aber Gott, durch diese Predigt fordert uns heraus. Lasst uns, ich möchte einfach, dass ihr darauf reagiert, dass ihr sagt, ja, hey, es hat irgendwelcher Bereich mich angesprochen. Ich will einfach jetzt eine konkrete Entscheidung treffen, in dem Bereich eine andere, so etwas zu tun, was ich noch nie vorher überlegt habe oder getan habe. So, wir kommen jetzt zu dir. Und Herr, du hast uns, wir sind so verschieden hier. Wir denken einfach an diesen Bau, dieses Video, das wir gesehen haben. So klasse ist das, dass wir so viele verschiedene Gaben haben. Menschen, die in so vielen verschiedenen Bereichen in dieser Stadt arbeiten und tun und haben und etwas geben können und dann auch sehr verschieden begabt sind. Und Herr, wir bitten dich jetzt um deine Hilfe, dass wir das investieren können, ja, zu deiner Ehre, dass hierher etwas Wunderbares geschieht, dass wir auch in unser Leben jetzt miteinander, dass dort Herrlichkeit und Freiheit kommt, ja, weil wir so diese Großzügigkeit, diese ich möchte einfach meine Gaben investieren, verstanden haben. Hilf uns dazu, Herr. Wir danken dir. Amen.